Herzlich willkommen zum heutigen Abend im Kepler-Salon. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, um mit uns über plastische Chirurgie zu diskutieren. Nutzen oder Unfug als Untertitel ist ja schon sehr programmatisch. Es hält ja an sich sozusagen jetzt durch das Fragezeichen ja das Ergebnis unserer Diskussion noch ein wenig offen. Andererseits denke ich, wenn ich den Gast des heutigen Abends mir so ein bisschen näher ansehe, denke ich, dass doch das mit dem Unfug vielleicht doch angesprochen wird, aber hoffentlich am Schluss dann doch stärker die Betonung auf dem Nutzen liegen wird. Der Gast unseres heutigen Abends kommt aus dem AKH Linz. Georg Huemer ist der erste plastische Chirurg, wie er mir gesagt hat, am AKH Linz. Er ist Linzer und hat in Innsbruck studiert, ist dann nach Linz zurückgekommen, was ich jetzt so eigentlich nach einem recht einfachen und eindimensionalen Bewegung im österreichischen Raum anhört, ist ganz und gar nicht so. Herr Huemer ist nicht nur weiter herumgekommen, sondern auch sehr viel breitere Orientierung. Er ist nach dem Studium Phoenix, Arizona gegangen, um sich dort auch forschungsmäßig zu betätigen. Er ist in Linz jetzt als plastischer Chirurg auch in seiner Forschung und Entwicklung auch nicht sozusagen auf Linz fixiert. Er hat sich habilitiert und leitet das mikrochirurgische Ausbildungs- und Forschungszentrum in Linz. Und wie er mir gesagt hat, freut er sich schon auf das Kommen der Medizinuni in Linz, das dann natürlich ganz neue Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten bietet. Der Ablauf des heutigen Abends für diejenigen von Ihnen, die noch nicht so vertraut sind mit dem Kepler-Salon, ist sehr einfach. Es ist ein sehr diskussionsorientiertes Verfahren. Es gibt einen kurzen Input von etwa 20, 30 Minuten von Herrn Huemer, damit wir auch eine solide Grundlage haben, um uns dann über plastische Chirurgie auszutauschen. Der Kepler-Salon ist auch ein sehr informeller Rahmen. Es ist jetzt kein Seminar- oder Vortragssituation. Es gibt hier die Möglichkeit, auch immer so hin und her zu gehen, auch zur Bar zurückzugehen, um sich etwas zu trinken zu holen. Die Bar wird heute betrieben von Silvia Keller, die eigentlich sozusagen die Chefin des Kepler-Salons ist und heute auch die Chefin der Bar. Aber in dieser informellen Atmosphäre entstehen eigentlich auch immer die besten Diskussionen und ich bin auch sicher, dass wir heute Abend eine spannende Diskussion haben werden mit Herrn Huemer über Fragen der plastischen Chirurgie und ich bin schon neugierig, etwas mehr über die Komplexität der plastischen Chirurgie zu erfahren in diesen ersten 30 Minuten und möchte jetzt ganz herzlich nochmal Herrn Huemer willkommen heißen und ihn um seinen Vortrag bitten.
Danke, Herr Becker. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank zunächst einmal für die Organisatoren, für die Einladung, dass ich hier heute Ihnen etwas die plastische Chirurgie näher bringen darf. Mal schauen, dass man da, als Mediziner ist man natürlich gewohnt, schon hier ein bisschen den Frontalunterricht. Deswegen werde ich jetzt auch mit meinem Vortrag gleich starten. Und den Titel habe ich ganz bewusst so gewählt, weil gerade in der heutigen Medienlandschaft die plastische Chirurgie meines Erachtens doch ein bisschen unter ihrem Wert geschlagen wird. Sie kennen alle diese Shows, wo es mitunter ein neues Aussehen zu gewinnen gibt. Und die plastische Chirurgie wird da hier nur ein bisschen auf bessere Kosmetikstudios reduziert. Und wenn ich es heute schaffe, Ihnen sozusagen die plastische Chirurgie und plastische und Wiederherstellungschirurgie näher zu bringen, dann ist das schon für mich heute ein Erfolg. Wie gesagt, Take-Home-Message ist schon gleich zu Beginn, Das ist nicht alleine plastische Chirurgie. Es ist zwar ein Teil davon, aber auch nicht in dieser Ausprägung, aber ich möchte Ihnen hier das gesamte Spektrum ein bisschen anhand von ausgewählten Fällen und Bildern näher bringen. Wie der Herr Becker schon erwähnt hat, man kann bei jedem Dia einfach Fragen stellen, wenn hier irgendwelche Fragen auftauchen. Also es soll sehr informativ oder interaktiv sein und dementsprechend, glaube ich, wird das ein interessanter, kann es ein interessanter Abend werden. Die vier Säulen der plastischen Chirurgie habe ich hier aufgeführt. Das ist natürlich einerseits die ästhetische Chirurgie, die sogenannte Schönheitschirurgie. Es ist die wiederherstellende Chirurgie, die ein sehr breites Spektrum einnimmt und aus der auch die plastische Chirurgie, wie sie heute dasteht, gewachsen ist. Die Verbrennungschirurgie ist natürlich ein wichtiger Aspekt und die Handchirurgie. Von der Definition her, die Mediziner versuchen immer etwas schön zu definieren, ist es so, dass die plastische Chirurgie eine Chirurgie ist, die angeborene oder erworbene Defekte von Form und Funktion behandelt. Ganz kurz möchte ich einen kleinen geschichtlichen Ausflug machen. Der Herr Dr. Zeiss im Ende des 19. Jahrhunderts hat einen schönen Abriss der Geschichte gegeben. Das ist auch schon etwas älter. Die Vorläufer der plastischen Chirurgie finden sich in Ägypten, schon im 3. Jahrtausend vor Christus, wo vorwiegend Verletzungen natürlich behandelt worden sind, wobei hier die Übergänge zwischen der sogenannten Unfallchirurgie und plastische Chirurgie natürlich fließend sind. Und aus Indien gibt es eine sehr, sehr bekannte Schrift von Herrn Susruta, der die Nasenrekonstruktion das erste Mal beschrieben hat. Warum die Nasenrekonstruktion? Die ist eigentlich, zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die Geschichte der plastischen Chirurgie, denn gerade in Indien war es mitunter gang und gäbe, dass bei Vergehen die Bestrafung darin bestanden hat, dass man die Nase abgeschnitten hat bekommen. Und die Patienten waren natürlich stigmatisiert und haben alles Mögliche versucht, diesen Makel wieder loszubekommen. Im ersten Jahrhundert nach Christus war ein sogenannter Herr Celsus der Erste, der in einem sehr ausgiebigen Werk, De Medicina, schon im siebten Buch dieses monumentalen Werkes über die Chirurgie geschrieben hat. Der Celsus war auch der Erste, der die vier Kardinalzeichen der Entzündung beschrieben hat, mit Tumor, also im Sinne einer Schwellung, der Dolor, der Schmerz, der Rubor, die Rötung und der Kalor, die Überwärmung. Und er hat schon ganz einfache Methoden beschrieben, um Haut- oder Wunddefekte mit Verschiebung von Gewebe zu versorgen. Dann vielleicht haben das der ein oder andere schon gesehen, der Cosmas und Damian gehören auch irgendwie in die plastische Chirurgie hinein. Und zwar waren das die ersten, die ein bisschen mit Wunder da bei einem wohlhabenden Zahnarzt, glaube ich, war das, der sein Bein verloren hat, von einem Afrikaner das Bein dann abgenommen und transplantiert hatten. Das ist natürlich, war wahrscheinlich eher mehr in die Schublade der Wunder zu gehen. Aber es ist so, dass gerade diese Art der Chirurgie in der heutigen Zeit wiederum sehr viel an Aktualität gewonnen hat. Die Transplantation von Geweben, die nicht wirklich lebensnotwendig sind. Und gerade in Innsbruck war es so, dass, das haben vielleicht einige von Ihnen schon gehört, die Händetransplantation durchgeführt worden ist. Das ist einer der wirklich boomenden Zweige in der plastischen Chirurgie. Es war auch in Frankreich jetzt so, dass Teile vom Gesicht transplantiert worden sind. Das heißt, dass man hier wirklich daran geht, verloren gegangene Gewebe mit Leichen oder mit Spendergeweben von anderen Personen zu versorgen. Das waren da sozusagen die ersten Ansätze dazu. Dann ein ganz wichtiger Name in der plastischen Chirurgie ist der Italiener Tagliacozzi, der eine eine andere Methode, wie die indische Methode der Nasenrekonstruktion beschrieben hat. Und wenn man hier schaut, er hat das Gewebe aus dem, jetzt geht das da nicht gut, aber er hat das Gewebe vom Oberarm genommen und hat daraus am Oberarm eine Nase geformt. Die hat er dann an das Gesicht angenäht und man sieht hier einen aufwendigen Armverband, damit sich natürlich der Patient in der Phase, wo das Gewebe an der Nase anwächst, nicht ausreißt unwillkürlich. Und diese gestielte Methode, die hat eigentlich sehr lange Bestand gehabt, bis in den Ersten Weltkrieg eigentlich hinein. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich sehr unangenehm für den Patienten war, wenn man da hier 3-4 Wochen lang den Oberarm am Gesicht fixiert hatte. Dann auch in Deutschland waren natürlich einige Vorreiter wie der Herr Tiefenbach, dem unter anderem wir die Äthernarkose zu verdanken hatten. Und dann war es der Herr Lexer, der schon erste zaghafte Schritte in Bezug auf Schönheitschirurgie gemacht hat. Man sieht hier eine Beschreibung der Gesichtsstraffung. Der Vater überhaupt der ästhetischen Chirurgie oder der Schönheitschirurgie war der Herr Joseph aus Berlin, der dann nach Amerika ausgewandert ist und schon in diesem Buch, das er hier beschrieben, die Nasenplastik und andere Gesichtsplastiken, hier sozusagen die ästhetische Nasenchirurgie aus der Taufe gehoben hat. Das ist jetzt ein bisschen zur Geschichte. Ich habe mir das so gedacht, dass es vom Verständnis her vielleicht leichter ist, wenn ich zunächst einmal die wiederherstellende Chirurgie ein bisschen beleuchte, das ist in dem Fall also mit dem Titel Rekonstruktion, und ich habe einfach so ein bisschen aus meinem Tätigungsbereich aufgelistet und möchte Ihnen das ein bisschen zeigen. Ich habe auch die eher blutigeren Bilder weggelassen, damit wir hier wir einen ruhigen Abend haben werden. Also es ist so, dass natürlich Tumoren im Bereich der Haut und Weichteilgewebe ein Betätigungsfeld sind. Hier sieht man eine ältere Dame, die ein ausgedehntes Melanom, das heißt einen beginnenden schwarzen Hautkrebs im Gesichtsbereich hat. Um den wirklich zu heilen, muss man ihn komplett und radikal wegnehmen. Und man kann sich vorstellen, wenn man dieses Gewebsareal in seiner Gesamtheit wegnimmt, dann ist es schon so, dass ein ziemlicher Hautdefekt besteht. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Einerseits, ich kann eine Hauttransplantation durchführen, das heißt, ich nehme irgendwo aus dem Körper Haut weg. Dort, wo ich es wegnehme, muss ich es natürlich wieder verschließen können, weil sonst treibe ich nur den Teufel mit dem Beelzebub aus. Aber in dem Fall ist es so gelöst worden, dass ein Gewebe von der seitlichen Schläfe genommen worden ist und im Sinne einer Lappenplastik einfach in den Defekt genommen worden ist, geschwenkt worden, und man sieht dann das Ergebnis nach einiger Zeit. Natürlich erkennt man noch, dass hier ein chirurgischer Eingriff stattgefunden hat, aber die Patientin ist soweit glücklich und vom Tumor auch geheilt. Das ist eine etwas ältere Patientin, die den klassischen Hautkrebs im Bereich der Unterlippe gehabt hat und auch noch im Bereich der Oberlippe rechts außen. Und die Lippe ist natürlich Bezug auf Artikulation und Essen natürlich ein wichtiges Organ. Das heißt, das sollte man so gut wie möglich wiederherstellen. Und da habe ich es so gemacht, dass ich von der Seite Gewebe von der Lippe hereingeschwenkt habe. Und wenn man dann das Ergebnis sieht, nach einiger Zeit auch wiederum von der Funktion her und auch vom ästhetischen Ergebnis ganz ansprechend. Wenn man solche angeborenen großflächigen Muttermale, man nennt es auch Tierfellmuttermal, weil die oft mit sehr viel Haarwuchs einhergehen, die haben im Prinzip nicht wirklich einen Krankheitswert. Sie haben auch ein bisschen die Tendenz, dass sie natürlich entarten, dass irgendwann einmal später daraus ein Melanom entsteht. Aber das ist einer so einer jungen Patientin hier noch eher egal. Sie stört vor allem, dass sie eigentlich natürlich in der gleichaltrigen, bei den Freunden und so, ist immer ein Hingucker. Das heißt, für so ein junges Mädchen, aber auch wenn es natürlich ein Bursch wäre, ist es sehr schwierig, mit der Situation umzugehen, und ist natürlich froh, wenn man da hier Abhilfe schaffen kann. Und das Ganze ist dann auch wiederum komplett weggenommen worden und mit einem Hauttransplantat, das ich hinterm Ohr, also von der Stelle hinterm Ohr genommen habe, gedeckt worden ist. Und im unteren Bild ist er natürlich ein bisschen geschminkt, aber man kann sich vorstellen, dass sie sehr glücklich ist über das Ergebnis.
Aber könnte man das nicht auch schon jetzt unter ästhetische Chirurgie fassen?
Ja, wir haben vorher schon diskutiert, es ist natürlich immer ein fließender Übergang, ja, zwischen Funktionalität und medizinisch, rein medizinischer Notwendigkeit und wie so in einem Fall auch eine ästhetische Komponente. Das stimmt, aber es ist natürlich auch so, dass der plastische Chirurg, wenn ich das jetzt einmal so pointiert sagen darf, auch immer die Psyche ein bisschen mit im Auge haben muss und auch die Psyche behandelt. Also aus diesem Aspekt her lässt es sich nicht immer ganz scharf trennen zwischen reiner, sagen wir mal, medizinischer Notwendigkeit und auch einem ästhetischen Anspruch. Noch ein anderes Beispiel, das Basaliom, das kennen Sie vielleicht auch, das ist sozusagen diese Vorstufe zum Hautkrebs, die natürlich vorwiegend nach längerer Sonnenexposition bei älteren Patienten einmal auftritt, und das lässt sich hier etwas schwer erkennen. Das ist schon viermal entfernt worden, dieser Tumor im Bereich des Nasenflügels, und man kann sich vorstellen, gerade der Nasenflügel ist natürlich eine Stelle, die etwas schwieriger zu wiederherzustellen ist, und das Ganze ist dann sehr ausgedehnt entfernt worden, weil das wird dann unter dem Mikroskop untersucht, ob man wirklich alles weggenommen hat. Dieses Bild habe ich Ihnen erspart, wie das dann ausschaut, aber der Nasenflügel ist dann mit Gewebe von der Stirne wiederhergestellt worden, und wenn man hier ganz genau schaut, unterhalb des Auges läuft so eine Narbe rüber. Da ist die Wange nach innen geschoben worden. Aber auch hier jetzt, bis auf eine kleine Unregelmäßigkeit im Nasenflügelbereich, ein ganz gutes Ergebnis. Wiederherstellung nach Unfall ist natürlich auch ein wichtiger Teil der plastischen Chirurgie und ein Hauptbetätigungsfeld. Wenn man jetzt hier sieht, das ist eine Patientin, die sich mit einem Maulwurfschussapparat unabsichtlich durch die Hand geschossen hat. Die war gar nicht mehr so jung, die ist aber ca. 75 Jahre alt. Die hat in der Garage aufgeräumt und hat das in so einem Plastiksackerl drinnen gehabt. Das ist ja heruntergefallen, da ist noch nichts passiert, aber wie sie es aufheben wollte, ist der losgegangen und hat da durchgeschossen. Sie hat noch relatives Glück gehabt, denn sie hat keine Knochenverletzungen gehabt, aber man sieht hier, wenn man den Handrücken sieht, sieht man es so weiß durchblitzen, und auch bei der Ansicht von der Handfläche sieht man die Sehnen freiliegen. Und natürlich ein ziemlicher Verlust an Gewebe. Und hier ist es schon etwas schwieriger, eine Rekonstruktion oder eine Wiederherstellung durchzuführen. Und dieses Bild links unten zeigt den Rücken der Patientin. Da habe ich mir von unter dem Rückenmuskel ein Gewebe entnommen, und das sieht man rechts unten. Und wenn man ganz genau schaut, sieht man so ein kleiner Regenwurm, der dann nach rechts weggeht. Das ist das Gefäß. Und das Gewebe ist dann unter dem Mikroskop wieder an der Hand angeschlossen worden. Und wenn man dann nach einem halben Jahr sieht, ist eigentlich das Ganze ganz glimpflich für die Patientin abgelaufen. Sie kann wieder normal greifen, und ihre vorher bestehenden Gelenksbeschwerden haben natürlich dadurch nicht geheilt, aber sie ist eigentlich ganz zufrieden. Verbrennungen habe ich vorher schon angesprochen, ist eine Domäne der plastischen Chirurgie, nicht nur die Akutversorgung, das heißt der akut brandverletzte Patient, sondern auch die Folgeschäden, und gerade die Verbrennungspatienten haben natürlich immer wieder aufgrund der ausgedehnten Verletzungen mit Langzeitproblemen zu kämpfen. Das ist ein junges Mädchen aus Rumänien mit Verbrühung im Kleinkindesalter. Das Bild zeigt sie im Alter von 12 Jahren und sie hat hier wirklich eine ausgedehnte Vernarbung über dem Handrücken, Unterarmbereich und in der seitlichen Ansicht, also sie hat nicht mehr, seine Narbe ist natürlich ein ganz starres Gebilde, das keine Geschmeidigkeit hat, keine Weichheit und sie hat eigentlich nicht mehr das Handgelenk nach unten biegen können. Und da hilft eigentlich nicht wirklich viel, außer die gesamte Narbenplatte wegzunehmen. Und man kann sich vorstellen, wenn man das gesamte Narbenareal entfernt, ist ein ausgedehnter Defekt vorhanden. Und eine der Grundregeln der plastischen Chirurgie ist es ja, Gleiches mit Gleichem zu ersetzen. Das heißt, in diesem Fall habe ich mich entschieden mit einem Gewebe vom Oberschenkel, das zeigt das linke untere Bild, und das Gewebe, das entnommen worden ist, zeigt das rechte untere Bild. Das heißt, hier ist nicht nur die Haut entnommen worden, sondern auch das Fettgewebe mit der Haut. Und auch wiederum hier sieht man den kleinen Regenwurm, das ist das Gefäß, das dann wiederum unter dem Mikroskop angeschlossen worden ist. Und das zeigt dann das Bild 2 Wochen nach der Operation. Und eigentlich hat sie jetzt dort vorwiegend im Handgelenksbereich sehr weiches Gewebe wieder und sie kann natürlich dann viel, viel besser bewegen. Das ist auch wiederum ein junger Bursche, der mit seinem Vater am Feld am Traktor oder mit dem Opa am Traktor gefahren ist und runtergefallen und der Traktor ist über den Unterarm gefahren und hat ihm eigentlich die Muskulatur, die für die Streckung im Handgelenk ist und auch für den Daumen zerquetscht und ist nicht mehr vorhanden. Und somit hat er aufgrund fehlender Muskulatur nicht mehr im Handgelenk strecken können. Und hier waren die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wiederherstellung eigentlich zweifach. Einerseits wollte ich ihm ein bisschen mehr Weichteilgewebe zum Unterarm hinbringen, weil es auch etwas komisch aussieht, wenn hier so viel Gewebe fehlt. Aber andererseits, also der wichtige Grund war, ihm einen Muskel zu verpflanzen, damit er wiederum Gewebe oder damit er wieder die Bewegung im Handgelenk machen kann. Und das rechte untere Bild zeigt die Innenschenkeloberseite. Und hier ist ein Muskel vorhanden, der relativ überflüssig ist, also ein Ersatzteil hat uns so der liebe Gott gegeben, das man eigentlich ganz gut entnehmen kann und wiederum Muskeln mit Haut und Fettgewebe und man sieht hier eigentlich, dass er jetzt dann wieder ganz gut im Handgelenk strecken kann. Also das ist schon, da hat man eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man sieht eigentlich, wie der Muskel gut kontrahiert oder sich gut zusammenziehen kann. Wenn sowas passiert wie links oben, das ist auch ein jüngerer Patient mit 19 Jahren, der im landwirtschaftlichen Betrieb den Daumen verloren hat. Und der Daumen ist natürlich, wenn man jetzt handchirurgisch denkt, der wichtigste Finger im Handbereich und eigentlich der Finger, der uns zum Beispiel von unserem nächsten Verwandten, den Affen, eigentlich oder unterscheidet, also der wirklich die Opposition, das heißt, das Greifen eigentlich ermöglicht. Das heißt, der Daumen ist der wichtigste Player in der Handfunktion und dementsprechend ist es ganz wichtig, den zu ersetzen. Und man kann sich vorstellen, wenn der Daumen so weit fehlt, wie es links oben gezeigt ist, tut man sich schwer, da irgendwie das korrekt zu machen. Da hilft es eigentlich nur, wenn man die zweite oder wenn man eine Zehe opfert. Und das macht man wirklich nur dann, wenn man weiß, dass man dadurch mehr Nutzen macht als Schaden. Man kann sich vorstellen, dass natürlich so eine Operation auch etwas länger dauert, weil man muss ja das Ganze dann oben wiederum an die Durchblutung anschließen, weil wenn ich das Gewebe nur nach oben bringe und einnähe, dann wird es kaputt. Ja, weil natürlich, wenn keine Durchblutung gegeben ist, dann stirbt das Gewebe ab. Aber der Patient kann eigentlich dann, das hat das der kurze Film gezeigt, den Daumen wieder ganz gut einsetzen. Vielleicht einige kennen das, die offenen Beine. Das ist natürlich bei den älteren Leuten ganz ein schwerwiegendes Problem. Oft einmal durch Zuckererkrankungen hervorgerufen, aber auch aufgrund von Durchblutungsstörungen ist das natürlich ein Thema, das sehr viele ältere Menschen betrifft. Und auch hier ist das ein Betätigungsfeld der plastischen Chirurgie. Wobei es nicht das, was man rechts oben sieht, das ist wiederum ein Muskel vom Rücken, der auch wiederum transplantiert worden ist. Das muss nicht immer so eine ausgedehnte Operation sein, aber ist auch wiederum ein Betätigungsfeld. Und der Decubitus, das Offenliegen, kommt dann auch später. Das ist wiederum so eine andere Art der Erkrankung, wenn man Schweißdrüsenabszesse leiden auch einige sehr stark darunter, weil man kann sich vorstellen, wenn man immer wieder Abszesse im Bereich der Achseln hat oder auch in den Leisten, ist das ein Problem, das natürlich von außen schwer sichtbar ist für die anderen, aber für den Betroffenen selber sehr, sehr belastend ist. Und auch hier kann man mit Hilfe plastisch-chirurgischer Methoden Abhilfe schaffen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, dieses Offenliegen, das kann bei jungen Patienten passieren, wenn wer zum Beispiel sehr lange auf der Intensivstation liegt oder bei querschnittgelähmten Patienten, aber auch bei älteren Patienten, die wenig mobil sind, ist das auch ein vorwiegend in Krankenhäusern natürlich ein großes Problem. Und auch hier kann die plastische Chirurgie mit Verschiebung von Gewebe Erleichterung oder Heilung schaffen. Die Wiederherstellung der weiblichen Brust ist auch ein wichtiger Aspekt der plastischen Chirurgie. Auch wiederum hier sind wir natürlich nicht nur im rein medizinisch-funktionellen Bereich, sondern in einem Bereich, was bei der Frau natürlich sehr viel mehr bewirkt als rein ein körperlicher Makel, sage ich jetzt einmal. Die Brustwiederherstellung gehört heutzutage zur Brustkrebsbehandlung natürlich ganz klar dazu. Das war früher natürlich, war das nicht so sehr gegeben, dass man da hier auch an eine Wiederherstellung denkt, aber ich glaube, dass man als Frau nicht damit abfinden sollte, dass natürlich ist es wichtig, dass man vom Krebs her geheilt ist, aber man hat natürlich heute Möglichkeiten, sehr gute Möglichkeiten, einen Zustand, wie er hier ist, eigentlich gut wieder zu beheben. Und eine Möglichkeit ist es zum Beispiel, die mit Eigengewebe, das heißt mit einem Mama-Implantat, also mit einem Brust, mit einer Prothese zu arbeiten, kann man zum Beispiel Gewebe vom Bauch nehmen, wie hier gezeigt, und kann das wiederum nach oben bringen, auch wiederum mit Gefäß, mit Transplantation und Mikroskop. Aber wenn man hier sieht, ist auch eine Patientin, die, wenn man die oberen Bilder anschaut, rechts, also wo die Brust entfernt worden ist und nach einiger Zeit dann sich die Patientin entschlossen hat, sie möchte eigentlich irgendwie mit der Krankheit abschließen. Und meines Erachtens gehört es dann dazu, dass man hier eine Wiederherstellung der Brust macht. Und wenn man mit der Patientin und die Wünsche da hier diskutiert miteinander, und dann kann man schauen, ja, gibt es irgendwo eine Stelle am Körper, wo vielleicht eine Gewebsentnahme sogar einen Vorteil bringt. Nicht immer, aber in vielen Fällen ist eine kleine Gewebsstraffung im Unterbauchbereich für viele doch ein gewisser Vorteil. Und da kann man das Gewebe, anstatt dass man es nur rein wegschneidet, kann man das dann zur Brustrekonstruktion verwenden. Und das zeigt dann das Bild rechts oben. Eine etwas jüngere Patientin mit der gleichen Operationsmethode. Aber man kann jetzt nicht nur das Gewebe vom Unterbauch nehmen, sondern auch von anderen Körperstellen. Wenn Sie sich erinnern, der Oberschenkel ist auch so ein gutes Ersatzteillager, erlauben Sie mir diesen Ausdruck. Aber auch hier kann man Gewebe ohne den Körperteil, wo man es wegnimmt, zu schädigen, verwenden, um zum Beispiel jetzt auch in dem Fall eine Brust wiederherzustellen. Das ist so eine Patientin, das würde jetzt ein bisschen vielleicht zu weit führen, aber es gibt bei der Brustkrebsbehandlung, bei der operativen, gibt es die Möglichkeit, dass ich eine Sofortwiederherstellung anstrebe. Das heißt, die Brust wird entfernt, aber der Hautmantel an sich, die Hülle wird belassen und nur mit Eigengewebe gefüllt. Und das ist eben hier gemacht worden. Und man muss schon sehr genau schauen, eigentlich auf der rechten Seite, dass hier die rechte Brust komplett entfernt worden ist, mit dem Gewebe vom Oberschenkel aufgebaut und natürlich die Brust, der Hof der Brustwarze ist tätowiert. Und wenn man ganz genau schaut, sieht man das. Aber eigentlich relativ schon unauffällig. Bei dieser Patientin wurde das an beiden Seiten gemacht. Das heißt, die rechte Seite zeigt das Ergebnis nach beidseitiger Entfernung des gesamten Brustdrüsengewebes und Wiederherstellung der Brust mit Gewebe aus dem Oberschenkel, von beiden Oberschenkeln natürlich. Es gibt aber auch die Möglichkeit vom Rücken, wie man hier sieht. Das ist ein bisschen eine einfachere Methode. Und auch hier zeigt das Ergebnis ein bisschen chronologisch. Das linke obere Bild ist vor der unmittelbaren Entfernung der Brust. Dann rechts oben sieht man ein Zwischenstadium, wo das Gewebe vom Rücken verwendet worden ist. Hier ist zusätzlich auch ein Implantat verwendet worden, weil zu wenig Volumen natürlich zur Verfügung steht mit alleinigem Wiederherstellung vom Rücken. Und das linke untere Bild zeigt dann das Endergebnis, das heißt, die Brustwarze ist wiederhergestellt, die rechte Seite ist etwas gestrafft worden und rechts unten sieht man die Entnahmestelle des Gewebes am Rücken. Narben sind natürlich immer ein Thema in der plastischen Chirurgie. Oftmals für den Patienten nicht nur ästhetisch störend, sondern auch immer in vielen Fällen erinnert einen die Narbe an ein sehr unangenehmes Ereignis und man ist froh, wenn man hier mit diesem Ereignis letztendlich dann abschließen kann, wenn man die Narbe korrigiert hat. Und wie gesagt, die Narbenkorrektur ist ein Hauptbetätigungsfeld. Jetzt eher mehr in die ästhetische Chirurgie, ein kleiner Ausflug. Hier aufgeführt, was alles unter die ästhetische oder Schönheitschirurgie fällt. Natürlich die Fettabsaugung, wo man hier überflüssige Fettdepots an allen möglichen Körperstellen entfernen kann. Zum Beispiel Unterbauch, aber auch die Hüften sind so ein Thema. Dann die reine Bauchdeckenstraffung, aber auch hier bei dieser Problematik ist es natürlich immer so, dass hier nicht nur die ästhetische Komponente im Vordergrund steht, sondern auch eine funktionelle Komponente. Man kann sich vorstellen, wenn man sehr viel Gewicht abgenommen hat und die Haut sich dann nicht zurückbildet, dann hat man so einen Überhang. Und da ist es oft so, dass man im Sommer dann, vorwiegend im Sommer, sehr stark schwitzt unter diesen Hautfalten. Das ist wiederum verbunden mit einer erhöhten Infektrate und es kommt dann zu Hautinfektionen. Das heißt, hier wiederum auch ein fließender Übergang zwischen einer Wiederherstellung der Funktion und auch der sogenannten Schönheit. In der heutigen Zeit ist es so, dass natürlich von Amerika ausgehend sehr viele Leute oder einige Leute sehr stark zunehmen, ja, McDonald's sei Dank. Und wenn man hier wirklich in einen Zustand kommt, wo es wirklich gesundheitsgefährdend ist, also wenn jemand, der 1,60 ist, 130, 140 Kilogramm hat, ist natürlich medizinisch sinnvoll, hier einzugreifen, und es gibt jetzt Methoden, wo man chirurgisch auch abnehmen kann. Das muss natürlich schon genau durchdacht werden, aber es gibt Eingriffe, wo man durch Setzen zum Beispiel eines Bandes um den Magen oder teilweise Entfernung des Magens sehr effektiv kann man hier zu einer Gewichtsreduktion kommen. Das heißt, die Patienten nehmen dann etwa 50% ihres Körpergewichtes ab, sprich, wenn wir 130 Kilogramm gehabt hätte, dann nimmt er ab auf 70, 60 Kilogramm. Und man kann sich vorstellen, dass hier natürlich die Haut keine Chance hat, sich zurückzubilden. Und dann kommt natürlich die plastische Chirurgie ins Spiel. Und Das ist zum Beispiel dieses Bodylifting, eigentlich relativ neue Operationsmethode, wo es zu einer kompletten Straffung der unteren Körperhälfte kommt, wie man hier sieht. Gibt es natürlich auch für die Männer das sogenannte Schwimmreifen, der dann da entfernt wird. Am Oberkörper auch. Solche Faltenbildung kommt natürlich nur dann wirklich zustande, wenn man wirklich Gewichtsabnahmen von 40, 50, 60 Kilogramm erfahren hat. Die Brust ist natürlich ein wichtiges Betätigungsfeld des plastischen Chirurgen. Wiederum die Verkleinerung, die Brustverkleinerung, eigentlich eine funktionelle Operation, weil die betroffenen Damen oft sehr stark unter den großen, schweren Brüsten leiden. Das heißt, auch hier wiederum Einschnüren der BH-Träger im Bereich der Schultern, aber auch Nacken- und Halsbeschwerden, Halswirbelsäulenbeschwerden und auch das Schwitzen unter der Brust ist natürlich, sind natürlich alles Faktoren, die eine medizinische Notwendigkeit natürlich schon geben für eine Verkleinerung. Aber wir haben auch schon vorher gesprochen, wenn man das rein so sieht, dann, wenn ich nur Gewebe wegnehme, natürlich ist die Frau auch nicht zufrieden. Das heißt, das Ganze soll dann natürlich auch wiederum schön aussehen. Und da gibt es eigentlich jetzt schon sehr gute Methoden, um das, diese beiden Aspekte zu berücksichtigen. Also man sieht hier einerseits natürlich eine deutliche Verkleinerung der Brust, aber natürlich auch eine jugendlichere Erscheinungsform nachher mit einer Straffung. Wenn wir jetzt sagen, reine schönheitschirurgische Eingriffe, natürlich eine reine Bruststraffung, hat natürlich keine wirkliche medizinische Notwendigkeit, aber kann einmal für die betroffene Frau natürlich auch belastend sein. Ich sage, da werden wir sicher nachher noch diskutieren, wo da hier die Grenzen sind, aber jetzt rein vom Technischen her ist natürlich die Bruststraffung auch gut möglich. Bei Asymmetrie der Brust ist wiederum, glaube ich, leuchtet jedem ein, dass das wiederum nicht nur ein reiner schönheitschirurgischer Aspekt hat, sondern auch eine gewisse medizinische Komponente, denn dass die Betroffenen natürlich unter unterschiedlich großen Brüsten leiden, liegt auf der Hand. Die Brustvergrößerung natürlich auch ein Thema und hier wiederum sehr viel in den Medien, lässt sich natürlich medizinisch oder plastisch-chirurgisch auch recht gut und heute sicher durchführen. Dann die Gesichtsstraffung, das sogenannte Facelift, auch natürlich eine Domäne in der plastisch-ästhetischen Chirurgie. Es gibt, glaube ich, keinen weiteren Eingriff, der so stigmatisiert wird in der Öffentlichkeit wie das Facelifting. Werden gleich einmal die Hollywood-Größen hervorgekehrt, die nach dem vierten, fünften Facelift ausschauen, wenn sie nicht mehr lachen könnten. Das ist sozusagen nicht ein gut ausgeführtes Facelift soll natürlich keine Maske produzieren, sondern einfach eine Natürlichkeit und ein jugendlicheres Aussehen, ohne jetzt dass man dann gleich aussieht wie Burt Reynolds oder der Mickey Rourke. Die Lider natürlich auch immer ein Thema, wobei auch hier wiederum ein schwimmender Übergang ist zwischen reiner Ästhetik und Funktionalität. Wenn man sehr ausgeprägte Erschlaffung natürlich an den Oberlidern wohlgemerkt hat, kann das einmal zu einer Gesichtsfeld-Einschränkung führen. Das heißt, die Betroffenen, wenn sie auf die Seite schauen oder nach oben, haben hier eigentlich wie einen Schleier vorliegen. Das kann aber im Straßenverkehr ein bisschen ein Problem machen. Das kann wiederum eine medizinische Notwendigkeit nach sich ziehen, diese Operation durchzuführen. Auch bei den Männern gibt es sowas. Natürlich Bei den Männern ist es oft interessanterweise so, dass die Augenbrauen eher mehr abgesunken sind und weniger die Lider dann das Problem sind. Das heißt, das muss man dann sich im Detail anschauen, wie bei den Patienten hier. Da wurde auch eine Hebung der Augenbrauen durchgeführt mit zusätzlicher Straffung der Oberlider, weil sonst bei einer reinen Lidstraffung wäre er natürlich nicht ganz zufrieden. Die Unterlider können mit sozusagen gestrafft werden, wobei hier natürlich bei den Unterlidern es schwierig ist, eine medizinische Notwendigkeit zu sehen, weil auch bei den stärksten Tränensäcken habe ich keine Beeinträchtigung der Sehkraft mehr. Ja, und abschließend noch, wir haben begonnen in der Geschichte mit der Nasenchirurgie, die Nasen, die Rhinoplastik natürlich auch ein wichtiges Gebiet, wobei es zu unterscheiden gilt zwischen einer funktionellen Nasenoperation, wo hier eine Beeinträchtigung der Nasenatmung vorliegt, das heißt, die Patienten bekommen nicht gut Luft, meistens bedingt durch eine Schiefstellung der Nasenscheidewand oder also isoliert oder auch einmal kombiniert vorliegend mit einer störenden äußeren Form der Nase, wie es hier zum Beispiel im Sinne einer Höckernase vorliegt, und das wiederum kann man auch gut korrigieren. Entweder man macht das im Sinne einer offenen Technik, wie hier gezeigt, obwohl man auch hier, wenn man von unten sieht, die Narbe kaum sieht, oder wie es hier gezeigt ist, durch eine geschlossene Technik, wo ich nur Innennarben liegen habe. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen keinen Überblick über mein Betätigungsfeld gegeben und hoffe, mit einigen Vorurteilen der plastischen Chirurgie aufgeräumt zu haben. Und jetzt freue ich mich schon über eine rege Diskussion. Vielen Dank. Okay.
Ja, danke, Rima. Das mit dem Nutzen müssen wir jetzt einfach noch gemeinsam herausfinden.
Okay.
Ob es einen Nutzen gibt oder nicht. Ich würde ganz gern die Diskussion eröffnen mit einer kleinen Nachfrage. Es gibt einige Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, aber ich glaube, da kommen wir mal im Laufe des Abends ja noch dazu. Aber eine Sache, die mich ganz interessieren wird, wäre so aus der chirurgischen Perspektive, das nochmal ein bisschen besser verstehen zu können, wie die Veränderungen in der Chirurgie auch Veränderungen, sozusagen Chancen und Möglichkeiten in der plastischen Chirurgie eröffnen. Sie haben ja auch sehr schön gezeigt, in dem ersten Teil bei diesen sozusagen Transplantationen, auch die unter dem Mikroskop vorgenommen worden sind, so die Mikrochirurgie gibt es ja noch nicht so lange. Was hat das jetzt so die Einführung der Mikrochirurgie für die plastische Chirurgie bedeutet? Und gibt es jetzt irgendwie auch so noch so neue Entwicklungen, auf die man irgendwie warten kann, dann, um eben sozusagen, dass eben sozusagen die Möglichkeiten der plastischen Chirurgie dadurch eben auch noch weiter werden?
Ja, die technische Weiterentwicklung ist natürlich in der plastischen Chirurgie immer eng vergesellschaftet mit den medizinischen Erfolgen. Das heißt, ich habe das ganz am Anfang gezeigt, also im Prinzip die plastische Chirurgie ist entstanden durch, wenn man den Namen hernimmt, Plastikos aus dem griechischen Formen oder Forment, um Wunden zu, irgendwie offene Wunden zu bedecken, war einer der Grundprinzipien der plastischen Chirurgie. Und das hat man am Anfang einfach da versucht zu lösen, indem man Gewebe verschiebt. Ja. Man hat hier natürlich von der anatomischen Seite her am Anfang noch nicht viel gewusst über die Durchblutung. Die Durchblutung ist sehr, sehr, also für den plastischen Chirurgen ist die Durchblutungssituation immer ein entscheidender Faktor, weil man hat am Anfang Gewebe verschoben und hat aber nicht auf die Durchblutung geachtet, und dann ist das verschobene Gewebe wegen Minderdurchblutung abgestorben. Und wenn man dann schaut, also gerade ein sehr starker Motor, leider Gottes natürlich für die plastische Chirurgie, war der Erste Weltkrieg, der eine Vielzahl von Gesichtsverletzungen mit Defekten und gebracht hat, die jetzt letztendlich nicht tödlich waren, aber massiv entstellend für den Patienten. Und hier hat man natürlich neue Methoden gebraucht, um Gewebe wieder ins Gesicht zu bekommen. Und man hat schon gesehen, dass es schon sehr lange Zeit hat man sich hier mit oftmals skurrilen Methoden beholfen, wie das vorher gezeigt worden ist mit dem Gewebe vom Arm. Aber das ist interessant, dass diese Methode, die Tagliacozzi im 16. Jahrhundert beschrieben hat, bis in den 50er, 60er Jahren eigentlich noch immer in dieser zwar abgewandelten Form praktiziert worden ist. Und dann ist man eigentlich wieder zurückgegangen. Ja, die plastischen Chirurgen sind wieder in die Anatomie gegangen, haben an der Leiche sich angeschaut, wie kann ich diese ungewisse Art der Wiederherstellung, also die sehr viel mit Komplikationen gekämpft hat, einfach sicher machen. Und man hat sich angeschaut, wie ist das Gewebe durchblutet. Und sozusagen die letzte Entwicklung dieser, oder die letzte Stufe dieser Entwicklung ist die Mikrochirurgie, wo ich überhaupt einen Gewebsblock mit einer definierten Blutversorgung wegnehme. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass ich habe einen Ast und an diesem Ast hängt dann ein Blätterwerk. Ja, das gesamte Blätterwerk wird über diesen einen Ast versorgt und ich schneide den Ast ab aber den Busch, den gebe ich dann woanders hin, wo es fehlt, und diesen Ast nähe ich dann wieder am Ort des Geschehens, also wo ich das Gewebe hingebracht habe, an die Durchblutung. Und das, man kann sich vorstellen, die Blutgefäße gerade im Fingerbereich sind sehr, sehr, sehr klein. Und man muss sich vorstellen, um solche Gefäße nähen zu können, verwenden wir Fäden, die nicht einmal den Durchmesser vom menschlichen Haar haben. Und da braucht man natürlich optische Sehhilfen, wie man es hier sieht, die Lupenbrille zum Beispiel, oder also eigentlich noch besser ist das Mikroskop. Und man kann sich vorstellen, das Mikroskop war im 19. Jahrhundert nicht vorhanden. Ja. Das hat ja auch erst erfunden werden müssen, das Operationsmikroskop. Und das wiederum hat wieder einen neuen Input gegeben für eine medizinische Weiterentwicklung. Mhm. Ja. Und auf die Frage zu kommen, wo sind jetzt dann die weiteren Entwicklungsschritte, natürlich man hat jetzt eigentlich vom Technischen her sozusagen die Situation meines Erachtens relativ ausgereizt, also die gerade was am heißesten, die heißesten Aktien sind derzeit also die Transplantation von Geweben, von mehreren Gewebsarten, die nicht lebensnotwendig sind, ich habe das vorher gesagt, also zum Beispiel eine Handtransplantation, man kann sich vorstellen, die Hand ist kein lebensnotwendiges Organ, wie zum Beispiel ein Herz oder eine Leber. Aber trotzdem kann man sich vorstellen, wenn jemand beide Hände verloren hat, ist es für den natürlich maximal mühsam, im täglichen Leben zurechtzukommen. Und dass man eine Hand in ihrer Komplexität natürlich nicht aus dem Unterschenkel oder aus den Füßen des eigenen Patienten formen kann, geht man hier über und nimmt wie jetzt sage ich jetzt mal bei der Transplantation, bei der Organtransplantation schon üblich, von einem Spender das Organ Hand oder in dem Sinn oder im Fall vielleicht auch mal das Gesicht und überträgt es dann auf den Empfänger mit all den Problemen der Abstoßung, weil ich muss ja natürlich weil es ja ein fremdes Gewebe ist, das muss ich dann Patienten eigentlich lebenslang behandeln. Mhm. Ja. Das heißt, der nächste Schritt in der Zukunft, also als Zukunftsvision, wäre natürlich eine komplette Züchtung vom Gewebe im Reagenzglas. Ja. Um hier nicht angewiesen zu sein auf Spender, wobei man sagen muss, leider Gottes ist man da hier noch wirklich in den Kinderschuhen. Ja. Mhm. Bitte.
Aber was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte, es wandern hier zwei Mikrofone rum, das ist jetzt nicht rein funktional notwendig, damit wir uns verstehen, sondern die Veranstaltung wird aufgezeichnet, man kann sich die dann auch im Internet als Audiofile runterladen und auch die Diskussion wird aufgezeichnet. Und deshalb sind die Mikrofone ganz wichtig eben auch für die Diskussionsbeiträge.
Ja, ich hätte zwei Fragen. Die erste bezieht sich jetzt auf Ihre letzte Meldung. Wie weit ist wirklich die Handchirurgie? Also ist es so, dass man wirklich alles, alle Bewegungen machen kann, dass man sie richtig nutzen kann, die Hand? Oder ist es, gibt es da noch Einschränkungen und wohin geht es? Also wird es, wo steht man heute eigentlich in dem Sinne?
Also da muss man natürlich sehr stark unterscheiden, welches Problem liegt vor. Ja, das heißt, wenn ich eine Verletzung habe, wie zum Beispiel eine Maximalvariante, ich schneide einen Finger ab, ja, dann ist es so, dass man, wenn jetzt nicht eine zu starke Schädigung des Gewebes vorliegt, ja, zum Beispiel wenn ich, ideal für den Replantationschirurgen ist natürlich eine glatte Durchtrennung, ja, mit dem Küchenmesser. Aber meistens ist es natürlich so, dass man in der kreissägen Verletzung hat und man kann sich vorstellen, wenn die Kreissäge hier einmal arbeitet, dann gibt es Kollateralschäden. Aber derzeit ist es so, dass man mit der Mikrochirurgie schon hier gute Chancen hat, den Finger wieder anzunähen. Dass er bleibt an der Hand. Ja. Aber man darf sich nicht der Illusion hier hingeben, dass das ein voll funktionstüchtiger Finger ist, wie wenn nie eine Verletzung stattgefunden hätte. Also man kann nur Schaden begrenzen, aber natürlich nie eine Restitution, eine komplette herbeiführen. Ja. Und genauso mit den Verletzungen, wenn man schaut, zum Beispiel die eine ältere Dame mit der Schussverletzung durch die Hand, die ich gezeigt habe, ist natürlich immer so, dass eine Restschädigung vorhanden bleibt. Ja. Es ist natürlich schon so, dass ich durch ausgefeilte chirurgische Technik hier den Grad der Restschädigung verringern kann. Ja. Aber leider meistens bleibt immer eine gewisse Restschädigung zurück.
Die zweite Frage zieht ja eigentlich auf die plastische Chirurgie ab. Weil Sie haben ja sehr schöne Beispiele, wo man sich das gezeigt, wo man sich vorstellen kann, ja, das macht ja eigentlich alles Sinn. Aber was ist zum Beispiel bei solchen, also Personen zum Beispiel, die eben große Brusterweiterungen machen, die weit über das normale Maß hinausgehen? Oder wo gibt's, wo setzt, also ist es der Wunsch des Kunden, der bestimmt, wie weit es gehen darf? Oder gibt es wirklich irgendwelche ethischen Grenzen, die da gesetzt werden und wo dienen die dann?
Also ein Ziel habe ich schon verfehlt heute. Wir reden von der ästhetischen Chirurgie, die plastische Chirurgie ist. Naja, es ist so, Sie haben das auch provokant richtig erkannt. Sie haben nicht gesagt Patient, sondern Kunde. Es ist schon so, ja, es ist ein schwieriges Gebiet. Meiner Meinung nach ist es so, dass man als plastischer Chirurg natürlich hier was verkauft eigentlich, ja, aber man sollte nie vergessen, dass man Mediziner ist. Also es ist schon so, natürlich wird man immer wieder Frauen sehen, die mit viel zu großen Brüsten da herumlaufen, und von medizinischer Seite her das natürlich sehr fragwürdig ist. Es ist halt so, ich kann da nur für mich sprechen. Da gilt es natürlich schon, einen Konsens zu finden zwischen dem Wunsch der Patientin und das in Einklang zu bringen mit einer medizinischen Plausibilität, sage ich mal, oder einer medizinischen Sinnhaftigkeit. Ja? Weil man kann sich vorstellen, wenn eine Brust nur so und so viel an Überdehnung aushält und wenn man geht dann maximal darüber, dass das natürlich keinen oder medizinisch nicht wirklich sinnvoll ist. Ja. Andererseits ist es so, dass oft einmal nach einer Schwangerschaft, nach Stillen kann es sein, dass einfach das Volumen aus der Brust heraus ist oder weniger geworden ist und hier dann diesen Verlust an Gewebe durch ein Implantat auszugleichen, meines Erachtens ist nicht primär ein moralisch verwerflicher Grund ist. Ja. Aber an sich ist es so, also meine Praxis ist es so, dass man hier schon mit der Patientin, die Patientin darauf hinweist, also was das für Langzeitfolgen hat. Andererseits denke ich mir, macht es auch wiederum keinen Sinn, ja. Wenn jemand mit einem Wunsch einer Vergrößerung kommt, also ich, ist nur vielleicht zum Verständnis, bei den Implantaten ist es so, dass es gibt verschiedene, die sind natürlich alle vorgeformt, ja, und da gibt es sehr viele unterschiedliche Größen. So ein kleines Implantat hat zum Beispiel 90 Milliliter, das ist eines der kleinsten, ja, und es geht dann bis 700 Milliliter, ja, in Abständen, in Schritten, ja. Und es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich als Chirurg meinen Schädel sozusagen durchsetze und sage, ja, okay, wir machen diese Operation, aber ich setze Ihnen nur ein 90 Milliliter Implantat ein. Erstens einmal, ich habe trotzdem die Operation und letztendlich ist die Patientin dann nicht zufrieden. Ja. Das heißt, es gilt hier die goldene Mitte, wie so oft im Leben zu finden, wo ich sage, okay, das kann ich medizinisch gut vertreten, das schadet der Patientin nicht und sie hat aber trotzdem das Gefühl nach der Operation, sie ist uneingeschränkt zufrieden und hat und bereut einfach die Operation nicht. Ja. Beantwortet das ein bisschen die Frage?
Ich meine, Sie haben es ja selber vorher mal erwähnt, es gibt natürlich irgendwelche Zeitungsberichte, über, wo man sich dann schon manchmal fragt, warum, eben, Sie hatten auch die Bilder Michael Jackson oder dergleichen, wo man sich fragt, hätte man da nicht, also es sollte natürlich jeder selber entscheiden, wie er aussehen möchte und was für ihn schön ist. Mhm. Und aber gibt es dann irgendwelche Grenzen, wo man dann zum Beispiel sagt, so, das ist jetzt, das stimmt das Selbstbild mit dem Fremdbild nicht mehr überein oder? Gibt es eigentlich irgendwelche Grenzen oder macht man einfach das, was gewünscht ist? Ja.
Naja, ich muss jetzt dazu sagen, die Grenzen, ich meine, vom technisch Machbaren her, technisch machbar ist sehr viel. Ja. Aber die Grenze, was noch ethisch vertretbar ist, das ist natürlich jetzt ein dehnbarer Begriff, die muss jeder Kollege eigentlich für sich selber treffen. Ja. Das ist so hart, das jetzt klingt. Aber ich denke, dass natürlich, oder meines Erachtens, erstmal die Sicherheit, die gesundheitliche Sicherheit sollte auf keinen Fall irgendwie angekratzt werden. Und ich denke, wenn ich mit einem Eingriff jemanden eine Selbstzufriedenheit zurückgeben kann nach dem Eingriff, ist es auch für mich eine sehr große Genugtuung. Ja. Wenn ich aber merke, oder da heißt es im Fingerspitzengefühl zeigen, wenn ich merke, naja, eigentlich liegt das Problem hier nicht in einer Sache, die ich mit dem Skalpell jetzt überspitzt korrigieren kann, dann ist natürlich Vorsicht geboten. Ja. Und das ist eine Sache, die natürlich im Fachgebiet der plastischen Chirurgie ganz schwierig ist. Ja. Weil man natürlich ist dazu verleitet oder man kann verleitet dazu werden, rein mehr als technisch-medizinischer Serviceanbieter zu sein. Und das sollte auf keinen Fall sein. Also letztendlich ist man immer Arzt, ja, und sollte da, auch wenn das jetzt irgendwie abgehoben klingt, aber man sollte immer das Ziel aus den Augen nicht verlieren, dass es sich um einen Patienten handelt und nicht um einen Kunden letztendlich. Ja. Aber was angeboten wird und was gemacht wird, dann natürlich ist jeder, der das macht, selber verantwortlich dafür.
Ja. Also darf ich da mal ganz kurz auch nachfragen? Also ich finde das ganz interessant, weil Sie haben ja vorhin in Ihrer Präsentation, haben Sie auch mal kurz gesagt, ich meine, im Grunde, das falsche Bild ist irgendwie so der bessere Kosmetiker. Ja? Ja. Und das bezieht ja dann rein auf die ästhetische Chirurgie. Ich meine, jetzt finde ich, sind zwei ganz interessante Punkte da rausgekommen, weil einerseits haben Sie sich natürlich auch immer wieder betont, es geht darum, als Arzt zu agieren und gerade eben auch mit den ethischen Anforderungen, die eben der Arzt für sich selbst eben auch stellen muss. Aber letztlich, was, wie Sie das jetzt auch präsentiert haben, auch in dem Argument, in der Antwort, ist es ja dann, sind Sie ja doch irgendwie sozusagen drei in einem. Ja? Ich meine, Sie sind einerseits der Chirurg, der halt irgendwie auch entscheiden muss, was machbar ist, auch was vertretbar ist, sowohl technisch als auch ethisch. Gleichzeitig sind Sie aber auch Psychologe, weil Sie müssen herausfinden, ob der oder die mit der anderen Nase nicht irgendwie auch genauso wieder in derselben Depression bleibt wie vorher. Und das Dritte, ich meine, das wäre dann so auch noch eine Frage, wie viel Ästhet sind Sie dabei? Ich meine, es geht ja dann, ich meine, natürlich kommen, würde ich mir annehmen, die Menschen schon mit Vorstellungen, aber diskutieren Sie da eben auch über ästhetische Fragen? Also mit ihren Patientinnen und Patienten?
Ja, natürlich. Also, ich meine, das klassische Beispiel ist natürlich die Brustvergrößerung, ja, weil natürlich hier ich auch eine Veränderung mache, natürlich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auf die Gesichtsstraffung, wenn man das ein bisschen beleuchtet, dann ist es ja so, dass ich ja denjenigen ja nicht verändere in dem Sinn vom Aussehen her, sondern nur eine Verjüngung oder ein jugendlicheres Aussehen der gleichen Person zurückgeben möchte. Ja. Aber es stimmt, ich meine, natürlich wäre es ideal, hier alle diese drei Dinge in einem zu vereinen. Ja. Ich meine, es ist schon so, wenn man sich noch ein bisschen die Geschichte anschaut und so, ist eigentlich die ästhetische Chirurgie oder die ästhetische Komponente, wenn man die Kollegen, die Gurus ein bisschen sich anschaut, dann kommen die alle in ihrer früheren Schaffenszeit, also wie sie noch jünger waren das alle sehr gute rekonstruktive Chirurgen. Das heißt, die kommen alle aus der wiederherstellenden Chirurgie. Und ich glaube, dass natürlich das ist ein gutes Rüstzeug. Also, und nur wenn man weiß, also sagen, wenn man sagt, man hat ein zerstörtes Gesicht oder eine zerstörte Extremität wiederhergestellt, dann geht man da mit einer ganz anderen Sichtweise heran. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, ja, weil auch oft einmal mit einem Gespräch von einer halben Stunde wirklich da sich hineinzuversetzen, was ist der eigentlich wirkliche Beweggrund und ist der eigentliche Beweggrund wirklich nachvollziehbar? Wobei das ist eben die Schwierigkeit. Hm. Ja.
Ich habe eine Frage bezüglich der Abstoßung des Gewebes. Ist es grundsätzlich so, dass man Eigengewebe immer gut verträgt oder kommt es da auch zu Abstoßreaktionen? Und das Zweite, was mich interessiert, bei Knochenmaterial, das sozusagen als Auffüllmaterial verwendet wird, kann es da auch zu Abstoßreaktionen kommen oder ist das eher selten?
Da muss ich ein bisschen lehrerhaft sein. Ja. Also, wenn man von Eigengewebe sprechen, dann von der Begrifflichkeit her, wenn ich Eigengewebe, das heißt, wenn ich von Ihnen ein Gewebe nehme und es woanders hin an Ihren Körper verpflanze, kann es definitionsgemäß nicht abgestoßen werden. Aber das ist jetzt vielleicht, ich weiß, was ich meine. Das heißt, wenn es nicht anwächst, oder reden wir so, ja. Weil es ist so, abstoßen heißt immer, dass das Immunsystem, ja, das heißt die Körperabwehr, dagegen reagiert. Und das tut es nur dann, wenn es Fremdgewebe ist. Das heißt, wenn ich Eigengewebe nehme und es verpflanze, irgendwo am Körper desselben Patienten, wird es ja von der Körperabwehr nicht angegriffen. Das Problem, das ich dabei habe, ist, wie ich schon vorher gesagt habe, die Durchblutungssituation. Das heißt, wenn dieses verschobene, transplantierte Gewebe nicht ordentlich durchblutet ist, dann geht es kaputt und wird dann oder abgestoßen. Aber das ist ein bisschen, das ist ein Unterschied.
Okay, verstehe. Ja. Das heißt also, wenn irgendwas vom Schenkel entnommen wird und
genau.
An die Brust oder in die Brust verpflanzt,
Richtig, ja.
Das ist dem, also das erkennt, da wird's nie, der Körper erkennt keinen Unterschied.
Der Körper kennt keinen Unterschied, ja, weil es, der sieht, der sagt, okay, das kommt ja eh von mir, das passt halt hin. Ja. Das wundert sich vielleicht, warum es das ist, aber das wird nicht abgestoßen. Ja. Es wird nur, das Problem ist nur der Durchblutung. Wenn die nicht aufrechterhalten ist oder ausreichend ist, dann geht das Gewebe kaputt. Ja. Bezüglich der Knochen ist es so, dass da kommt es immer darauf an, ist es ein Fremdgewebe oder ist es ein Kunstknochen? Ja. Beim Knochenersatz gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten. Eine klassische Methode ist, wenn ich zum Beispiel aus dem Becken herausschabe, Knochenmarktknochen, sagt er, und das wohin gebe, dann kann sein, auch wiederum hier, kein Problem der Abstoßung, sondern ein Problem der Durchblutung. Weil man kann sich vorstellen, wenn das Gewebe irgendwo herausgeschabt wird und dann irgendwo anders hingegeben wird, muss es ja von dort ernährt werden. Und da kann es immer ein Problem sein. Beim Knochen ist es meistens so, dass der dann wieder abgebaut wird. Das heißt, ich habe ursprünglich Knochen dort, aber das Knochengewebe ist sehr langfristig reagierend und dann wird es einfach wieder abgebaut, wenn es nicht anwächst oder wenn es nicht durchblutet wird. Das ist jetzt ein bisschen schwierig wahrscheinlich zu verstehen. Aber
manchmal reicht ja das Material des eigenen Körpers nicht aus, wenn sozusagen das Loch, das man stopfen muss, zu groß ist und dann wird ja Fremdknochenmaterial dazu
genommen. Genau, ja. Beim Fremdmaterial gibt es natürlich auch, es gibt Kieferersatz in der Nase, bei den Extremitäten ist es ein bisschen schwierig, also einen Langknochen wie den Unterschenkelknochen mit Fremdgewebe zu versorgen. Aber im Gesichtsbereich ist es eine Methode. Das Problem ist da wiederum ein anderes, dass es zu einer Infektion leicht kommen kann oder dass das Gewebe einfach nicht gut verpackt wird. Das heißt, ich habe einfach nicht genügend Weichteilgewebe darüber. Und das kann oft einmal zu einem Problem führen. Ja. Und natürlich die Eingliederung, man kann sich vorstellen, dass ein Kunstknochen, wenn der auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einem lebenden Knochen verbunden wird, dass hier Probleme mit der Festigkeit bestehen. Ja.
Sie haben Gewebstücke gezeigt, die Sie dann transferiert haben, und da waren Arterien dran. Was ist eigentlich mit der venösen Versorgung des Gewebes? Bildet sich die dann leichter von selbst? Ist es wichtig, die arterielle Versorgung herzustellen und die venöse, die geht von selber dann?
Nein, sehr gute Frage. Das habe ich vielleicht zu wenig genau erklärt, aber ich wollte da nicht bei den einzelnen Sachen nicht zu sehr ins Detail gehen. Sie haben ganz recht. Ohne Vene, ohne abführendes Gefäß geht es nicht. Das heißt, es ist immer dabei bei diesem Regenwurm. Ja. Das heißt, das ist immer ein zuführendes Gefäß und ein abführendes Gefäß. Weil natürlich, wenn ich nur die Arterie, das heißt, das für die das vielleicht nicht so wissen, das heißt, die Arterien sind die Gefäße, die sauerstoffreiches Blut ins Gewebe bringen und die Venen sind die das verbrauchte Blut wieder abtransportieren. Und wenn ich nur die Arterie nähe, dann habe ich am Anfang natürlich eine Krebsversorgung, aber das Gewebe bläst sich auf wie ein Ballon und wird blau, ja, und stirbt ab. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich nur den Einfluss gewährleiste, ich muss genauso den Abfluss gewährleisten. Ja. Und diese Zirkulation ist natürlich bei so einer Operation am Anfang natürlich immer das Heikle. Das heißt, es braucht ein paar Tage, bis man sagen kann, okay, die Operation ist eigentlich wirklich gelungen. Ja. Bitte.
Also mich würde interessieren, wie oft es zu ästhetischer Chirurgie bei Minderjährigen kommt, was für ein Prozentsatz der gesamten ästhetischen Chirurgie das ist und wie das da rechtlich ausschaut, ob da irgendwer eine Mitspracherecht hat, außer den Eltern und dem Patienten natürlich selbst.
Prinzipiell ist von rechtlicher Seite aus gesehen bis zur Volljährigkeit eigentlich immer die Einwilligung der Eltern einzuholen. Ich sage, für mich gesehen, ich meine, ästhetische Chirurgie, das heißt jetzt, Ich meine, im Prinzip reduziert sich die ästhetische Chirurgie bei Minderjährigen jetzt ein bisschen, weil die meisten brauchen jetzt noch keine wirkliche Straffungsoperation, also Gesichtsstraffung ist da noch nicht. Das heißt, da geht es, Sie meinen wahrscheinlich eine Brustvergrößerung oder Fettabsaugung oder Nasen. Ohrenrichten ist wieder ein anderes Thema. Das Ohrenrichten, das Ohranlegen fällt von der Begrifflichkeit her eigentlich nicht unter die ästhetische Chirurgie, sondern unter eine Wiederherstellung. Und man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn jemand, also wenn die Kinder so im Vorschulalter recht abstehende Ohren haben, wenn sie mal leicht so, die Kinder sind oft recht grausam und direkt. Dementsprechend sieht das auch die Krankenkasse ganz klar, dass das eine Leistung ist, die von der Gebietskrankenkasse auch übernommen wird. Aber auch nur bis zu einem gewissen Alter. Also da sind wirklich die Kinder im Vorteil. Das heißt, wenn jemand mit 20, 25 Jahren kommt und sagt, naja, meine Ohren stören mich, dann sagt die Gebietskrankenkasse, ja, das ist nett, aber das ist heute noch die ästhetische Chirurgie. Aber wenn man so will, der klassische ästhetische Eingriff, der einzige eigentlich bei den Kindern ist, ist die Ohrenlegeplastik. Und diese sollte idealerweise im Vorschulalter erfolgen, weil natürlich man diese Hänseleien in der Schule dann ersparen möchte.
Ja. Also ich habe eine kurze Frage zum Thema Ästhetik und Schönheit. Und zwar, gibt es eigentlich Modelle? Ich meine, wenn Sie jetzt eine Nasenoperation machen, gibt es eine Universalnase, die jetzt die schöne Nase ist? Oder das betrifft jetzt alle Körperteile?
Ich habe irgendeine Fräse und die Stülpe drauf. es ist so. Prinzipiell ist es so, dass man sich da sehr, sehr gut abspricht, ja, mit dem Patienten und eigentlich individuell entscheidet. Das heißt, man analysiert eigentlich relativ kühl mal das Problem, das vorliegt. Ja. Sage jetzt einmal zum Beispiel ein Höcker. Ja. Und dann analysiert man, was stört den Patienten eigentlich. Ja. Und man sollte auch wirklich nur das angehen, das Problem angehen, das der Patient einem schildert. Ja. Man sollte nicht seine eigenen Ansprüche oder seine eigenen Vorstellungen da durchsetzen. Ja. Das sollte man wirklich im keinsten Fall, sondern man sollte sagen, okay, was stört einem an dieser Nase zum Beispiel, also wenn wir das jetzt so hernehmen, und dann kann ich es, natürlich, es gibt gewisse ästhetische Ansprüche oder gewisse Normen, sage ich jetzt einmal, ja, die man diskutiert und dann sagt, okay, wenn man das so macht, dann sollte man natürlich auch in Bezug, es ändert sich ja dann auch im Gesichtsbereich einiges, ja, wenn ich mit einer Facette ändere, heißt es ja nicht, dass ich dann durch nur diese eine Facette ändere, sondern dann entsteht ja gleich eine Dynamik und dann entstehen andere Faktoren, die man mit betrachten sollte. Aber prinzipiell ist es so, dass es soll in keinem Fall soll die Einheitsnase geben, ja? Weil Nasen sind ja immer als Teil vom Gesicht zu sehen und dann gibt es eher jemand, der hat ein bisschen ein breiteres Gesicht, der hat ein längeres Gesicht. Eine Nase von einem Mann soll anders aussehen wie eine Nase von einer Frau. Also da ist es natürlich schon sehr individuell zu sehen. Ja.
Und, wissen die Leute immer so genau, was sie wollen?
Naja, eigentlich schon. Ja. Also die kommen relativ mit sehr genauen Vorstellungen. Hin und wieder natürlich auch dann mit Vorstellungen, die, wo sie glauben, das kann man relativ leicht beheben. Und das sieht aber dann, also das ist dann gar nicht so leicht zu beheben, wie sie sich das dann vorstellen. Und dann ist es dann oft einmal mit Narben verbunden und da muss man wirklich genau aufklären und genau erklären, was kann ich nachher erwarten. Ja? Oder ich versuche jetzt sehr genau zu skizzieren, wie wird es ausschauen nachher. Ja? Man kann sich immer vorstellen, ich tausche einen Zustand mit einem anderen ein und das hat natürlich alles seine Folgen. Ja. Und das gilt es eben genau zu deklarieren, damit nachher eben keine negativen Überraschungen da sind. Ja.
Und können Sie nachvollziehen, woraus sich diese Vorstellungen speisen? Ich meine, man hat ja irgendwie, es gibt ja ganz unterschiedliche ästhetische Ressourcen auch, die man eben irgendwie nutzen kann. Man kann sich im Fernsehen orientieren, man kann sich in den Zeitschriften orientieren, man kann sich irgendwie Kunstbücher anschauen, man kann in Wien in die Nationalbibliothek gehen und sich Lavaters Nasensammlung anschauen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Oder Rubens, die Frauen von Rubens.
Aber finden Sie manchmal daraus, was jetzt so die Orientierung von den Patienten ist, wenn die jetzt sagen, die Nase muss es sein? Oder?
Naja, es gibt einige, die kommen mit Bildern also von gewissen Nasen von Schauspielerinnen oder Schauspielern. Also das ist klar, ja. Da muss man dann einfach sagen, ja, was gefällt Ihnen an dieser Nase und wie könnte man das dann sozusagen ummünzen auf das individuelle Problem. Ja. Dann kann man sagen, okay, der schaut aber bei dem so und so aus und der hat so und solche Proportionen. Und oft sind die Anforderungen relativ gering und sie sagen einfach, ja, der Aspekt stört mich. Wobei meistens dann oft einmal eine gewisse funktionelle Komponente bei sowas dabei ist. Ja. Mhm. Aber natürlich, durch die Medien wird man in unserer Zeit natürlich sehr stark beeinflusst. Also da braucht man gar nicht diskutieren, dass das nicht so wäre. Ja. Mhm. Zeitschriften, Medien, Erwartungshaltung, Druck. Und das wird ja auch gerne von den Medien hergenommen und breitgetreten, sage ich mal. Ja.
Wie weit ist eigentlich mittlerweile die Entwicklung und die Forschung im Sinne von Haut wachsen zu lassen, die eigene Haut irgendwie weiter wachsen zu lassen und so fort? Gibt es da, welche Entwicklungen gibt es da, wohin wird das gehen?
Also der Hautersatz, der ist eigentlich von der Gewebezüchtung her schon am weitesten überhaupt, also von den Gewebetypen her. Warum? Verbrennungschirurgie natürlich, ein großes Thema, weil man kann sich vorstellen, wenn jemand 50, 60, 70% der Körperoberfläche verbrannt hat, mit irreversiblem Verlust von Haut und Hautanhangsgebilden, dann tue ich mir schwer, aus dem restlichen Teil, kann man sich so vorstellen, wenn jemand eine große Verbrennung zum Beispiel am Oberkörper an der Vorderseite hat, die Haut ist kaputt, dann kann ich zum Beispiel vom Oberschenkel ganz, ganz dünn die Haut entnehmen und kann die nach oben transplantieren, und um hier wieder eine Bedeckung zu bekommen. Wenn man jetzt da ist jetzt natürlich Voraussetzung, dass ich noch wo am Körper eine unverbrauchte Haut habe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich mir andere Möglichkeiten überlegen. Ja. Und die Züchtung der Haut ist eigentlich eine, die schon relativ gut geht. Also die Hautzellen kann man züchten. Wobei es das Problem ist, dass die Haut ja, wenn man sie so angreift, ja nicht nur aus Hautzellen besteht. Ja. Den Hautzellen im eigentlichen Sinn, sondern ihr habt darunter also die Hornschicht, dann die verhornenden Zellen, die eigentlichen Hautzellen, und darunter kommt dann die Lederhaut und dann die Hautanhangsgebilde mit jetzt einmal vielleicht die Haare und die Schweißdrüsen und die Talgdrüsen. Und das ist eben die Schwierigkeit, diese Strukturen zu züchten. Weil rein mit den Hautzellen habe ich eine relativ minderwertige Bedeckung. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man hier auch wiederum Leichenhaut nimmt, ja, und diese Leichenhaut ist jetzt ein bisschen schwierig wahrscheinlich zu verstehen, aber sie von den Zellen zu befreien, die Haut, sondern dass ich nur dieses Gerüst habe, Kollagenfasern, ja, die in der Pharmaindustrie mit den ganzen Cremes und die Kollagenfasern, also das heißt, dass ich nur dieses als Gerüst darauf gebe, dass dann wieder körpereigene Zellen hineinwachsen. Da habe ich nicht das Problem der Abstoßung dann, weil ja keine Zellen von fremden Personen mitunter auch wird Schweinehaut genommen, die wird dann, oder Rinderhaut, die wird auch vollkommen von Zellen befreit und dann als reines Gerüst hingegeben, damit sich hier wieder eine funktionelle Haut bildet. Ja.
Und gibt es eigentlich, es wird ja, glaube ich, geforscht auch an künstlichem Herzen und so weiter, gibt es eigentlich irgendwelche Forschungen, die in die Richtung gehen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Finger verliert, dass man eben nicht irgendwie die Zehe einbüßt, sondern dass man in einen künstlichen Finger bekommt? Oder gibt es irgendwie in diese Richtung künstliche Hände?
Naja, da muss man unterscheiden zwischen künstlichen Händen und sage jetzt einmal, Sie meinen wahrscheinlich einen Finger nachwachsen lassen, auf gut Deutsch. Ja?
Nicht, man wirklich künstlich, also zum Beispiel anderes Material außer jetzt körpereigenes.
Mhm. Ja, es gibt jetzt schon, wenn die einfachste Methode ist, eine Silikon, eine Schmuckprothese heißt das. Ja. Das heißt, ich habe einen Finger zum Aufstecken, der natürlich vollkommen funktionslos ist, aber vom Aussehen her, da hat sich schon sehr viel getan, wirklich sehr, sehr echt aussieht. Ja. Das ist natürlich rein nur ästhetischer Aspekt. Und dann gibt es natürlich die funktionellen Prothesen, das ist die myoelektrischen Prothesen. Das heißt, die sind zum Beispiel, wenn man jetzt den Oberarm verliert oder den Unterarm, die werden aufgesteckt. Und da kann der Patient durch Muskelbewegungen oder durch Muskelimpulse die Prothese lenken. Ja? Und da kommt es natürlich auch ganz stark darauf an, über die Komplexität der Prothese. Die einfachste ist, dass ich eine Hand habe, die einen Greifmechanismus imitiert. Ja. Und je nach Komplexität dann wird es dann immer schwieriger zu machen. Natürlich. Ja. Aber natürlich wird dahingehend geforscht. Beim Herz ist es auch so, dass es eigentlich schon einen kompletten künstlichen Herzersatz gibt. Wobei das einfach derzeit noch nicht wirklich reibungslos funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Ja. Das ist natürlich recht aufwendige Operation, ein totaler Herzersatz und von der Langlebigkeit her noch nicht wirklich. Ja. Aber wie ich vorher erwähnt habe, also von der Entwicklung her ist es so, dass wir uns sicher jetzt in einer Phase befinden, wo wir natürlich noch versuchen, das Ganze mit künstlichen Materialien zu machen, aber irgendwann hoffentlich einmal mit Gewebe, mit lebendem Gewebe dann komplett zu ersetzen. Ja.
Darf ich noch eine letzte? Inwieweit ist eigentlich bei der plastischen Chirurgie, inwieweit sind Tierversuche notwendig gewesen, um an diesen Punkt zu kommen, an dem man heute steht?
Ja, genauso wie in anderen Sparten. Also im Bereich der plastischen Chirurgie wird an vielen Ecken und Enden einfach auch nach wie vor geforscht. Also da ist von der Basisforschung, wo nur Zellen man sich anschaut, bis hin zur Forschung, die ja auch bedeutet, dass man zurückgeht in den Anatomiesaal und einfach sich nochmal genau die anatomischen Strukturen ansieht. Wie kann ich hier eine Verbesserung in Bezug jetzt auf Präparation und Gewebeverpflanzung erreichen. Also das findet noch täglich statt, solche Sachen. Ja. Nervenchirurgie ist immer noch ein Thema, das natürlich bis jetzt nur sehr, sehr nicht wirklich zufriedenstellend gelöst ist. Das Nervengewebe ist noch immer dieses Gewebe, das am wenigsten gut heilt. Ja. Das heißt, wenn ich hier der absolute Klassiker ist die Querschnittslähmung. Ja. Es gibt im Prinzip nur ganz, ganz zaghafte Ansätze, dass man hier eine Heilung herbeiführen kann. Weil einfach das Nervengewebe hat keine, oder zumindest wie man es heute weiß, nicht wirklich eine Regenerationspotenz. Ja. Und also da ist man immer noch am Forschen, wie kann man das stimulieren, dass hier wieder Nerven sich besser regenerieren. Also von daher gehend ist das natürlich immer ein Thema. Zurzeit wird sehr viel geforscht auf dem Gebiet der Transplantation von nicht lebensnotwendigen Körperteilen, wie Hand oder wie die Gesichtstransplantation. Weil man ja vermeiden möchte, Also da habe ich natürlich auf einer immunologischen Basis geforscht. Das heißt, man möchte ja nicht, dass dann der Patient, der so ein fremdes Körperteil bekommen hat, ein Leben lang diese Medikamente nehmen muss, die das Immunsystem blockieren. Weil das hat ja wiederum auch Probleme mit sich bringt. Das Technische an sich, wie schaffe ich es, dass ich eine Hand, komplette Hand transplantiere, das ist ja nicht mehr das Problem bei der ganzen Sache. Auch bei der Gesichtstransplantation. Das ist zwar sehr aufwendig, weil man sehr viele Komponenten miteinander wieder verbinden muss, aber wiederum, das ist kein Problem. Das Problem ist dann, dass das Gewebe nicht abgestoßen wird, im eigentlichen Sinn, so wie man das meint. Ja.
Eine letzte Frage noch.
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Jetzt sind da viele Bilder gezeigt worden von Brustveränderungen und körperlichen Eingriffen. Ich habe das in Erinnerung, dass zum Beispiel früher diese Hasenscharte beseitigt wurde, in den Anfängen. Aber ich hätte nur die Frage, seid ihr auch auf Penisvergrößerung spezialisiert?
Das ist schon ein großer Unterschied, gell, zwischen
Hasenscharte und das eine. Chirurgen oder bitte? Sind da mehrere Teams auch zuständig?
Teams. Im Prinzip, also bei der Penisvergrößerung, das ist natürlich fällt schon und auch wiederum in den Aspekt der ästhetischen Chirurgie. Also das gibt es natürlich Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben, aber ich persönlich kann da nicht weiterhelfen. Ja. Aber das zum Beispiel interessant ist, sind die sogenannten Hasenscharten sind das natürlich schon. Auch das ist wiederum sehr hat eine enge Verbindung mit der plastischen Chirurgie. Aber da ist es Gott sei Dank so, dass die Entwicklung dahingehend ist, dass diese Fehlbildung doch deutlich abnimmt im Auftreten. Mhm. Das ist auch wiederum erfreulich. Ja. Das muss man heute nicht mehr so oft operieren.
Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, wir kommen jetzt ja auch schon ganz nah ans Ende von unserer Zeit. Und Herr Hoemer, Sie haben uns ja wirklich einen ganz spannenden Überblick geboten und auch jetzt keine Werbevorstellung für plastische Chirurgie, aber es ist trotzdem, denke ich, einfach viel besser deutlich geworden, was plastische Chirurgie alles leisten kann, welche wesentlichen Funktionen sie hat. Aber gleichzeitig, das fand ich eben auch ganz interessant, eben auch diese Diskussionen dann so im Bereich der Fragen der Ästhetik, der Psychologie, eben auch die Art und Weise, wie Sie dann als plastischer Chirurg mit Ihren Patienten und umgehen, die manchmal eben auch gleichzeitig Kunden sind. Und das, finde ich, ist ein ganz spannendes, eine spannende Ambivalenz, die sich hier auftut. Und bin ich froh, dass wir da heute Zeit hatten, darüber zu diskutieren. Sie werden ja auch noch ein wenig hier im Kepler-Salon verbleiben, hoffentlich, und auch noch Gelegenheit, dass es ihm auch noch Gelegenheit gibt, mehr zu einem informellen Gespräch in den nächsten Minuten oder nächsten halben Stunde. Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den spannenden Vortrag und die Diskussion. Danke sehr.
Danke.